Hallo, du, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Hallo, du, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir.
Hola a todos, bienvenidos una vez más en Radio La Vida, nuestro nuevo programa Radio Wunderbar. Hallo zusammen, willkommen bei Radio La Vida. Bei unserem nächsten Programm Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Una vez más, estamos aquí para ofreceros nuestro divertido programa alemán. ¿Qué hacemos nosotros? Alumnos de traducción, interpretación y relaciones internacionales. Aquí compartimos nuestra experiencia de aprendizaje de alemán, hacemos diálogos y entrevistas, contamos sobre su experiencia de Erasmus, estancias en países germanoparlantes y durante la carrera.
¡Oh, mein Gott!
Wir sind wieder da, bei Radio Wunderbar, euch ein lustiges deutsches Programm anzubieten. Wir Studenten des Studienganges Übersetzen und Dolmetschen und internationale Beziehungen und Übersetzen machen das Programm. Hier teilen wir mit euch unsere Erfahrung bei Deutschlernen. Wir führen Interviews durch, erzählen über unsere Abenteuer bei Erasmus in Deutschland und im Studium. Y muchos más contenidos os vamos a ofrecer en Radio Wunderbar. Entre ello también música alemana, concursos con bonitos premios, muchas sorpresas y diversión. Und noch viel mehr haben wir für euch vorbereitet. Auch deutsche Musik, Überraschungen, Wettbewerbe mit schönen Preisen und viel Spaß.
Y estamos con vosotros, vuestras docentes. Wir sind mit euch, eure Dozentinnen. Ich, Olga Kurineva und
Christiane Limbach,
Alice Stender,
Marieke Gohr.
So, wir sind hier, die Studenten des ersten Jahres von Studiengang Übersetzen und Dolmetschen und internationalen Beziehungen und Übersetzen Deutsch. Wir sind Deutschanfänger und zeigen euch, was wir schon können. Wir grüßen euch auf diese Art und Weise. Aquí estamos, los alumnos del primer año de la carrera de Traducción, Interpretación y Relaciones Internacionales y Traducción en Alemán. Somos principiantes en alemán y os saludamos a nuestra manera.
Hallo, wir sind Marta und Lucia und wir studieren Übersetzen und Dolmetschen. Dieses Jahr haben wir einen neuen Fächer als Kultur und Gesellschaft.
Heute sprechen wir über Bayern, weil es unser Lieblingsbundesland ist.
Lucia, kennst du etwas über Bayern?
Ja, ich kenne ein bisschen. Es ist ein Bundesland Deutschland und es liegt im Südosten.
Außerdem ist es das größte Bundesland von Deutschland und es hat über 13.000 Einwohner. Seine Hauptstadt ist München.
Das ist sehr interessant. Bayern hat aus wie Natur. Die Bayerischen Alpen ist ein sehr berühmtes Hochgebirge, weil ihr die Südspitze ist. Kennst du noch andere Kuriositäten über das Land?
Ja, ich finde es sehr interessant, dass Bayern andere Begrüßungen als der Rest von Deutschland verwendet. Zum Beispiel Servus ist Guten Morgen.
Wie merkwürdig! Weißt du, dass Bayern ist ein UNESCO-Weltkulturerbe?
Nein, kannst du etwas mir erzählen?
Bayern zeigt sich aus durch die Schlösser. Die wichtigste ist Nordwestein Schloss, neben Füssen. Die ist eine Stadt an der Grenze zu Österreich.
Später suche ich ein Foto. Ich finde es wichtig zu sagen, dass Bayern viele Unternehmen hat. Und es ist ein sehr wichtiges Wirtschaftszentrum. Suche kennst du die Automarke BMW. Dort befindet sich auch ich Hauptsitz. Und hast du schon einmal ein Lied von Gloria Bob gehört? Sie ist eine sehr bekannte Sängerin und ich höre sein Lied sehr oft.
Nein, leider kenne ich sie nicht, aber ich andere berühmte Leute kenne. Zum Beispiel kenne ich den Namen nach Thomas Müller oder Bastian Schweinsteiger, weil Fußball sehr mir gefällt.
Bayern ist auch das Bundesland mit den meisten Feiertagen. Das bekannteste Volksfest ist das Oktoberfest. Jedes Jahr im September und November kommen zu München viele Leute von verschiedenen Seiten. Normalerweise trinken die Leute viel Bier während diesen Tagen.
Jetzt müsste ich mehr nach Deutschland gehen. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr dort einen Erasmus machen kann. Bayern scheint mir ein sehr schönes Bundesland zu sein. Deshalb würde ich es gern besuchen.
Hallo Leute, ich bin Catalina Garcia, Studentin im vierten Studienjahr und ich werde mit euch über ein sehr interessantes Thema sprechen, das Dolmetschen im Kriegsgebiet. Geschichte ist von Kriegseinbrüchen in unterschiedenen Abteilen gezeichnet. In letzten Jahrzehnten konnten wir durch in den Medien das striktige Eingreifen vor der US-Armee in die Irak- und Afghanistan-Kriege sowie in jüngster Zeit auch die russische Invasion in die Ukraine, deren Ende nicht absehbar ist, sehen. Wir haben auch eine internationale Eskalation dieser bewaffneten Konflikte erlebt. Dadurch, dass verschiedene Nationen beteiligt sind, braucht man Expertmittel bzw. interkulturelle Vermittler, die erschließen der verschiedenen am Konflikt beteiligten oder kollaborierenden Parteien mitteln. An diesem Punkt erscheint die Figur des Dolmetschers, der diese Kommunikation ermöglicht. Diese Art des Dolmetschens wird wenig Aufmerksamkeit und Bedeutung beigemessen. Jedoch wäre es nicht möglich, solche entscheidenden Verhandlungen im Verlauf eines Krieges ohne sie zu führen. Im Allgemeinen gibt es drei Arten von Dolmetschern in diesen Situationen. Auf der einen Seite gibt es die Militärs. Sie verfügen über einige Kultur- und Sprachkenntnisse sowohl in ihrer Muttersprache als auch in der Fremdsprache. Außerdem kennen sie sich in den Gebieten aus. Das heißt, sie kennen die Gegend und wissen um die Bedürfnisse ihrer Einheit. Auf der anderen Seite gibt es Dolmetscher, die in Herkunftsland ausgebildet werden, zum Beispiel in den USA für den Irakkrieg und in das Konfliktgebiet reisen. Ihre Fremdsprachenkenntnisse sind nicht schlecht, aber sie wissen praktisch nichts über die Kultur und die Region. Sie sind auch nicht sehr häufig. Zum Schluss kommen wir zu den am weitesten verbreiteten Dolmetschern, zivile Dolmetscher. Sie haben keine Ausbildung in Übersetzen und Dolmetschen, aber sie sind funktionelle als militärische und professionelle Dolmetscher. Sie haben auch das Vertrauen der Zivilbevölkerung und wissen daher, wenn sie um Informationen bitten können, wo es am sichersten und am gefährlichsten ist und so weiter. Im Falle des Irakkriegs arbeiteten irakische Zivilisten oft als Dolmetscher für die US-Streitkräfte und das aus Willenkunden. Sie waren gegen das Regime, sie setzten sich für Frieden und Freiheit in ihrem Land ein oder sie wollten Geld verdienen. Dennoch haben sie die meisten von ihnen dies nicht freiwillig getan, sondern sie wurden erpresst und bedroht. Diese Dolmetscher werden in der Regel von der folgenden Organisationen beschäftigt: der Armee, der UN-Friedenstruppen, dem Außenministerium, humanitären NROs oder Journalisten. Diese Dolmetscher werden angestellt, aber in vielen Fällen gegen ihre Aufgaben über die eines sprachlichen Vermittlers in militärischen Konflikten hinaus. Der Dolmetscher fasst zusammen, was der Redner sagt, und wenn die zusammengefassten Informationen für das Militär von Interesse sind, bittet es um ausführlichere Informationen oder um die Übersetzung von Dokumenten. Sie sind jedoch keine Dolmetscher im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr Kultur- oder Situationsverrater. Zum Beispiel wissen Sie, welche Kontaktnetze es gibt, welche Zivilisten Sie nach Informationen fragen können, welche Organisationen es in der Gegend gibt, können Fernsehnachrichten und Zeitungsnachrichten verstehen und sich über das Geschehen im Land auf dem Laufenden zu halten. Es ist auch erwähnenswert, dass der Dolmetscher die Rolle des Kriegschronisten spielt. Er wird für 6 Monate zu einem Zug in einem Gebiet geschickt. Dann wird der Zug durch einen anderen Setz, aber der Dolmetscher bleibt für die Dauer des Krieges dort. Er muss die neu eingetroffenen Soldaten auf den neuesten Stand bringen. Diese oben genannten Situationen sind für Dolmetscher oft am sichersten, da sie unter gefährlicheren und weniger ethischen Situationen mehr leiden, wie zum Beispiel Verhandlungen über Einführungen mit terroristischen Banden, Bespitzelung von Journalisten und Zivilisten, um ihnen Informationen zu entlocken, Durchführung von Propaganda-Aktivitäten oder Übersetzung von konfiszierten Dokumenten und in den schlimmsten Fällen die Aufforderung, eine Waffe abzufeuern und sogar Behöre von Kriegsgefangenen mit gewaltsamen Methoden. In Anbetracht der komplizierten Aufgaben müssen die Dolmetscher über eine Reihe von Qualitäten oder Fähigkeiten verfügen, die für diese Art von Situationen geeignet sind. Da ihre Aussage in diesen Momenten entscheidend ist, müssen Dolmetscher in der Lage sein, jede Situation zu meistern und einen kühlen Kopf zu bewahren, sowie schnell Entscheidungen zu treffen und Neutralität zu bewahren. Dass sich diese Dolmetscher im Kriegsansatz befinden, sind sie oft den gleichen Gefahren ausgesetzt wie internationales Militärpersonal. Sie müssen mit ansehen, wie andere Menschen getötet werden, auf eine Mine treten oder vom Feind angegriffen werden. Die Gefahren für sie enden jedoch nicht hier, da zivile Dolmetscher auf beiden Seiten angelernt werden. Sie werden von ihren Landsleuten als Verräter angesehen und genießen nicht das volle Vertrauen der internationalen Streitkräfte. Tatsächlich bleiben viele von ihnen nach dem Abzug der internationalen Streitkräfte oft völlig ungeschützt. Deshalb versuchen sie in den Ländern, die in den Krieg eingegriffen haben, ein Visum zu beantragen. Auf diese Weise können sie sich vor möglichen Bedrohungen durch das Regime ihres Landes schützen, auch wenn nur wenige in der Lage sind, eine solche Unterstützung zu erhalten. In der Übersetzung und Dolmetschforschung wurde die Arbeit von Dolmetschern in Kriegszeiten bereits mehrfach untersucht. Prominente Autoren wie Mona Baker, Tony Rosado, Mohamed Fadel und Jerry Palmer haben versucht, dieses komplizierte und noch weitgehend unbekannte Werk in unserem Fachgebiet bekannt zu machen. Auch eine ehemalige Dozentin der UPO, die in Wien an der Universität von Genf lehrt, Lucia Ruiz Rosendo, forscht zu diesem Thema. Und das ist alles, was ich euch heute erzählen möchte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt etwas gelernt. Herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal, eure Catalina.
Das Vorher und Nachher von Dolmetschtechniken. Ich dachte immer, dass Dolmetschen daraus besteht, in einer Kabine oder neben einer Person zu sitzen und plötzlich damit anzufangen, das Gesagte zu dolmetschen, bis zu unseren ersten Erfahrungen in dem Modul für Dolmetschtechniken ins Deutsche. Dort wurde uns beigebracht, wie man wirklich dolmetscht, um dass ihr hier blicken falsche Vorstellungen hatte. In den theoretischen Teil des Moduls wurde uns beigebracht, dass es grundsätzlich zwei Dolmetscharten gibt, konsekutives und simultanes Dolmetschen. Beim konsekutiv Dolmetschen wird es erst gedolmetscht, wenn der Redner fertig gesprochen hat, während beim simultan Dolmetschen schon gedolmetscht wird, während der Redner noch spricht, also gleichzeitig. Außerdem bemerkten wie wichtig es ist, sich vor den Dolmetschen Notizen zu machen. Wir bekamen manchmal Texte zur Vorbereitung von unserer Professorin, aber wir mussten manchmal auch dolmetschen, ohne das Thema so gut kennen. Wir lernten auch, wie wichtig es ist, die Nerven zu behalten, denn sonst sagt man nicht einmal die Hälfte von dem, was man eigentlich sagen wollte, auch wenn man gut vorbereitet war. Die Arbeit eines Dolmetschers ist einer der anspruchsvollsten und anstrengendsten. Außerdem wird kontinuierliches Lernen erwartet, weil man nie weiß, welches Thema das nächste ist. Vor dem Kurs dachte ich wirklich, dass mir diese Arbeit gefallen würde und mir gefiel die Idee vom Dolmetschen. Aber nachdem ich einmal gedolmetscht hatte und wusste, wie die Arbeit tatsächlich ist und welchen Stress sie mit sich bringt, glaube ich nicht mehr, dass diese Arbeit etwas für mich ist. Also bin ich sehr froh darüber, dieses Modul belegt zu haben und es weiterhin zu belegen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss!
Guten Morgen, wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es gut. Ich bin Maria.
Und ich bin Juan Manuel.
Und heute sprechen wir über die meistgehörte Musik in Deutschland. Dieses Land war die Heimat sehr berühmter Komponisten wie Bach und Beethoven. Personen, die einen vorher und nachher in der Geschichte der klassischen Musik geprägt haben. Deutschland wurde 2006 zum fünftgrößten Musikmarkt der Welt und hat die Musikwelt stark beeinflusst. Die derzeit beliebtesten Musikgenres in Deutschland sind Heavy Metal, Rock und Rap, gefolgt von Schlager. Und was ist Schlager? Der Schlager ist eine Art Musikstück. Typische Schlager-Tracks sind entweder süße, sentimentale Balladen mit einer einfachen, eingängigen Melodie oder leichte Pop-Melodien. Die Texte konzentrieren sich normalerweise auf Liebe, Beziehungen und Gefühle. Einige der bekanntesten Künstler dieses Genres sind Helene Fischer, Wolfgang Petri und Udo Jürgens.
Andererseits fragen Sie sich vielleicht, welche die meistgehörten Künstler in Deutschland sind. Das ist zunächst Rammstein, eine 1994 gegründete Industrial Metal Band. Ihr bekanntester Song heißt Du hast, mit 465 Millionen Views auf YouTube. An zweiter Stelle stehen Scorpio, eine deutsche Hardrock und Heavy Metal Band, die 1965 in Hannover gegründet wurde. Ihr meistgehörter Song ist Wind of Shame mit 982 Millionen Views. Dieses Lied wurde zu immer der Friedlichen Revolution, die zum Fall des Eisernen Vorhangs in Europa führte. Auf dem letzten Platz positioniert sich der Künstler Krog, ein Rad- und Pop-Sänger. Sein bekanntestes Lied ist Traum mit 69 Millionen Aufrufen. Sein Markenzeichen ist eine Pandamaske, hinter der er sein Gesicht verbirgt.
als Lise mochten wir, dass sie mehr deutsche Künstler hören. Viele von ihnen haben sehr gute Songs, obwohl sie nicht viele Aufrufe haben.
Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und bis zum nächsten Mal.
Como es conocido, y en estos tiempos de Navidad, todos intentamos volver a casa para estar con nuestra gente. Así nos pega mucho aquí la canción de Milón Flint, nuestros amigos alemanes de Hannover, y la canción se llama Zu Haus, una canción entrañable para estos bonitos tiempos. Disfrutad, viel Spaß.
Vom Hafen führt der Weg zur Stadt hinaus. Trag nicht zu viel Gepäck mit dir, geh geradeaus. Es zieht dich über Hügel weit ins Land. In den alten Bäumen hängt der Wind vom letzten Jahr. Die Luft umarmt dich kühl, hier siehst du klar. Schmeckst du das Salz, es weht vom Meer hinauf, löst den Staub von deiner Haut. Kommst du auch spät und wird's nach Mitternacht, hab ich für dich ein Feuer im Kamin, ein Bett gemacht. Komm rein, schlaf aus, fühl dich zu Haus. Müde Füße wird dir langsam kalt. Den Schatten geht die Puste aus, bald bist du hier. Die letzten Meter läufst du querfeldein. Das schiefe Dach mit alten Ziegeln drauf. Klopfe an, ich mach dir auf. Du auch spät und wird's nach Mitternacht, hab ich für dich ein Feuer im Kamin, ein Bett gemacht. Komm rein, schlaf aus, fühl dich zu Haus. Nach Mitternacht hab ich für dich ein Feuer im Kamin, ein Bett gemacht. Komm rein, schlaf aus.
Willkommen bei Radio Wunderbar. Mein Name ist Afrika und ich bin die Moderatorin dieses Beitrags. Heute wollen wir über die Arbeit des Dolmetschers sprechen. Deshalb haben wir Theodias hier bei uns, die ich dazu befragen möchte. Sie arbeitet seit 5 Jahren als Dolmetscherin in der Schweiz und sie wird uns über ihre Erfahrungen berichten. Guten Tag, Thelia. Wie geht es Ihnen? Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind.
Guten Tag, mir geht's gut, danke. Und vielen Dank für die Einladung.
Wir beginnen nun mit dem Interview. Erzähle uns über Sie. welche Sprache sie sprechen, wo haben sie studiert und so weiter.
So, ich komme aus Madrid und ich habe Übersetzen und Dolmetschen mit Deutsch und Französisch in Valencia studiert. Ich habe mich für dieses Studium entschieden, weil ich gerne über andere Kulturen lerne und in andere Länder reise. Ich spreche nicht nur Deutsch und Französisch, sondern auch Englisch und ein bisschen Chinesisch. Obwohl meine Arbeitssprachen Deutsch und Spanisch sind. Vor 5 Jahren habe ich eine sehr gute Stelle in der Schweiz bekommen. Deshalb arbeite ich dort als Dolmetscherin. Davor war ich 3 Jahre lang Übersetzerin und gehörte auch zu einem spanischen Dolmetscherverband, der ACETRAT heißt. Jedoch merkte ich schnell, dass mir das nicht gefiel.
Wie viele Sprachen Sie sprechen? Es ist sehr interessant. Jetzt möchte ich folgende Frage stellen. Das Dolmetschen erfordert mehrere Fähigkeiten, wie das Verständnis der Ausgangssprache, die Notizentechnik, ein gutes Gedächtnis, kulturelle Kenntnisse und so weiter. Was würden Sie Dolmetscherstudenten empfehlen, damit sie im Studium erfolgreich sind?
Es gibt viele Übungen, um die verschiedenen Fähigkeiten zu entwickeln, die für diese Arbeit benötigt werden. Eine sehr nützliche Übung ist zum Beispiel das Shadowing. Im Grunde bedeutet es, alles in der gleichen Sprache zu wiederholen, was der Sprecher sagt. Die Idee ist, die Fähigkeit gleichzeitig zu hören und sprechen zu üben. Damit die Übung funktioniert, sollten die Informationen nicht im Voraus angehört werden. Das Gesprochene muss wiederholt werden, sobald es vom Sprecher ausgesprochen wird. Idealerweise 15 bis 20 Minuten pro Redeeinheit. Eine weitere Übung ist die Sicht-Translation, bei der man laut vorliest, was ein Text sagt, aber in der anderen Sprache. Auf Deutsch sagt man Stegrei für Übersetzen und auf Spanisch Traducción a la vista. Idealerweise nimmt man sich auf, um nachher zuzuhören, wenn man zum Beispiel einen Blackout hat. Es sollte mindestens 20 Minuten in jeder Sprache geübt werden. Ich empfehle auch die klassischen Übungen wie Lesen, Radio hören, Nachrichten sehen und so weiter.
Okay, zum Schluss würde ich Ihnen gerne eine persönliche Frage stellen. Wir wissen, dass es mehrere Dolmetscharten gibt. Das Simultandolmetschen, bei dem der Dolmetscher die Reden anhört und sie zeitgleich in eine andere Sprache übersetzt. Das Konsekutivdolmetschen, bei dem die Rede danach wiedergegeben wird. Oder das Gesprächsdolmetschen, das in Kommunikationssituationen stattfindet, in denen mehrere Personen verschiedene Sprachen sprechen. Welche Dolmetscherart gefällt Ihnen am besten?
Einige Leute sind überrascht, aber ich liebe das Konsekutivdolmetschen. Es erfordert eine höhere Konzentration und ein besseres Kurzzeitgedächtnis als das Simultandolmetschen, bietet aber die Möglichkeit, direkten Kontakt zum Redner und zum Publikum zu haben. Man pro Sport wirklich das Gefühl, dass es zwischen beiden Seiten gibt. Und durch die richtige Intonation kann man zum Gelingen der Veranstaltung beitragen, was für mich sehr erfreulich ist.
Vielen Dank für das Interview, Celia, und vielen Dank auch an unsere Hörer. Wir sind fertig mit diesem Beitrag. Bis bald, Leute!
Hallo und willkommen bei Radio Wunderbar. Wir sind Maria Leaga und Lupe Muñoz, Studentinnen im 17. Semester des Studiengangs Übersetzen und Dolmetschen. In diesem Podcast möchten wir euch von unseren Erfahrungen als Dolmetschen bei European Film Festival in Sevilla erzählen.
So, wie ihr wisst, fand letzten November das Europäische Filmfestival in Sevilla, so, el Festival Cine Europeo de Sevilla, statt und meine Kommilitonin Maria und ich hatten das Glück, da ein Praktikum machen zu können. Wir möchten euch nun ein wenig über unsere Erfahrungen als Dolmetscherinnen dort erzählen. So. Ich hatte eine etwas seltsame Erfahrung als Dolmetscherin. Das heißt, ich musste an einen Tagesdeutsche und österreichische Filme machen zu einem Pressegespräch begleiten. Als wir ankamen, wurde uns gesagt, dass die Dolmetscherin nicht kommen konnte, weil sie krank war. Und die Filmemacher sagten, ich sollte das Dolmetscher übernehmen. Natürlich war ich auf diese große Arbeitsbelastung nicht vorbereitet. Ich fing an, nervös zu werden, zu schwitzen und zu stricken. Und ich musste vor vielen Leuten sprechen und musste vier Filmemacher dolmetschen. So, ich hatte nicht viel über die Filme, diese vier Filme machen, erfahren. Jedenfalls war das ein großes Problem für mich, da ich die Übersetzungen der Filmtitel nicht kannte. Also ich stand ganz hinten des Raums mit einem Mikrofon, das mit dem Kopfhörer verbunden war, die Mitglieder hatten, die dem Vortrag zuhörten. Ich fing an zu dolmetschen und zu gegebenermaßen war ich einfach sehr nervös, aber ich gewöhnte mich langsam daran und letztendlich lief alles gut.
Aha, ja, ich freue mich, dass alles gut gelaufen ist. Es ist gut, dass wir außerhalb des Unterrichts diese reale dolmetsche Erfahrung machen konnten. Obwohl ich nie wie du dolmetschen musste, aber ich gesehen, wie eine professionelle Dolmetscherin arbeitet. So, als ich in der Gala-Suero von dem Festival teilnahm, waren viele ausländische Gäste anwesend, die kein Spanisch sprachen. So, die A-Sprache der Dolmetscherin war Spanisch und ihre B-Sprachen waren Englisch und Französisch. Leider habe ich ihren Namen vergessen. So, ja, es war unglaublich, wie sie gedolmetscht hat und wie sie typische Redensätze aus Sevilla ins Englische und Französische übertragen hat. Aber als die Dolmetscherin vorgestellt wurde sie als Übersetzerin vorgestellt. Meine Kommilitonen im Publikum waren sehr verärgert. Und wir alle wissen, dass es ein großer Unterschied zwischen einer Dolmetscherin und einem Übersetzer gibt. Ich hatte keine Möglichkeit, mit ihr zu sprechen, weil sie hinter der Bühne war. Aber es gab einen großen Applaus für sie.
Aber erinnerst du dich zum Beispiel an den Tag, an dem wir den Film Plan 75 gesehen haben?
Ja.
Und hast du bemerkt, dass es immer einen Moderator gab, der den Film vorstellte und nachher die Q&A machte? So, es stellte sich heraus, dass der Moderator auch als Dolmetscher arbeitet. Ich dachte, das Europäische Filmfestival stellt Dolmetscher ein, aber er war ein Journalist und kein Dolmetscher. Und das hat mich überrascht und geärgert. Also, außerdem ließ seine Darbietung zu wünschen übrig. Und er hat nicht die gleiche Rede wie der Redner gehalten.
Ah, ja, richtig. Ich war auch sehr beärgert. Warum waren wir nicht als Dolmetscherin beim Festival? Obwohl, ja, es stimmt, dass wir nur 2 Monate lang Dolmetschen studiert haben. Aber ja, ich denke, dass ich nicht vorbereitet bin. Für den Beruf des Dolmetschers braucht man sehr viel Konzentration und wir alle wissen, dass das sehr schwierig ist. So, okay, wir hoffen, dass euch unser Radiobeitrag gefallen hat. Ich höre uns beim nächsten Radio Wunderbar Beitrag. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss!
Guten Tag, ich bin Christina Cañizares und ich spreche heute über die Dolmetscherschulen in Deutschland. Ich werde euch erzählen, wann die erste Schule für Dolmetscher gegründet wurde und warum. Dolmetscher haben schon immer in der Geschichte existiert, um zwischen verschiedenen Nationen und Kulturen zu kommunizieren. Das älteste Dokument, das von einem Dolmetscher spricht, ist aus der Ägyptenzeit, wo Menschen gezeigt werden, wie sie Bitten an den Pharao und den Dolmetscher stellen. Allerdings wurde es in der Türkenkrieg in Schulen für Übersetzung und Dolmetscher benötigt. Sie entstanden, weil die Dragomaner, die für die Übersetzung von Friedensverträgen zuständig werden, unzuverlässig waren und oft als Spione eingesetzt wurden. Zu dieser Zeit gründete Frankreich die École des Sciences de Langue. Die Kinder wurden dorthin geschickt, um Türkisch und Arabisch zu lernen. In Deutschland gründete das Deutsche Reich während der Zeit des Imperialismus ein Seminar für orientalische Sprachen in Berlin, das nach dem Verlust der deutschen Kolonien im Ersten Weltkrieg bald zu einem Forschungszentrum wurde. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg wurde jedoch ein Sonderabteil mit eigenen loyalen Dolmetschern eingerichtet. Die Reichsfachschule bot eine zweijährige Vollzeitausbildung, gefolgt von Abendkursen und Weiterbildungen. Der Beruf des Dolmetschers wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs mit der Nürnberg-Prozessen wichtig, als geschulte Personen für die Verwaltung die Friedensabkommen auf internationaler Ebene benötigt wurden. Von diesem Moment an wurde verschiedene Ausbildungscenter für Leute eröffnet, die sich in diesem Beruf ausbilden lassen wollten. Bis heute gibt es in Deutschland zahlreiche Dolmetscherschulen und natürlich auch Universitäten. Ich werde die berühmtesten und spezialisiertesten hervorheben. an der Spitze des Rankings der Westuniversitäten, und ich rede nicht nur von Dolmetscher, ist die Universität Heidelberg. Sie ist eine der ältesten Universitäten der Welt und eines der wichtigsten Forschungscenter. Der Katalog der Sprachoptionen ist sehr breit. Die Studierenden können sich in Naturwissenschaften und Technik, Wirtschaft und Recht oder Medizin spezialisieren. Die Fächer sich jedes Semester anders, da viele von ihnen aus echten persönlichen Aufgaben besteht, die den Professoren anvertraut werden. Die Dozenten nehmen die Aufträge und präsentieren sie dann als Beispiel den Studierenden, um zu sehen, wie sie den Auftrag ausführen würden. Es besteht nicht nur die Möglichkeit, einen Studienabschluss in eine Bachelorstudiengang zu erwerben, sondern auch einen Master in Sprachmitteln zu absolvieren. An zweiter Stelle haben wir die Universität Leipzig. Eine ihrer Besonderheiten ist, dass der Erasmus-Aufenthalt obligatorisch ist, um eine immersive Sprachpraxis zu erlauben. Das Studium vor diesem Studiengang wird von der Bundesanstalt für Bildung und Forschung gefördert. Die überwiegende Mehrheit der Dozenten und Muttersprachler was das Lernen erleichtert hat. Ein weiteres Merkmal dieser Universität ist das praktische und nicht nur theoretische Vermittlung von Fächern. Sie lernen etwas über Problemlösung, Sprachgewandtheit oder der Umgang mit neuen Technologien. Abschließend möchte ich mit euch über die Fachakademien sprechen. Sie bieten eine tolle Ausbildung, da sie im Gegensatz zu Universitäten eher praktisch und dynamisch sind. Ich hatte die Möglichkeit, mein Erasmus an einer Fachakademie zu machen. Genauer gesagt in Kempten. Dort waren die Dozenten sehr nett, immer bereit zu helfen, boten einen breiten Fächerkatalog und Nachmittagssprachtraining Russisch, Italienisch oder Spanisch, damit schlechtere Sprachkenntnisse nicht das Studium verlangsamen. Es gibt dort auch viele Workshops, in denen berühmte Professoren Schulungen von etwa 6 Stunden geben. Sie sprechen über nützliche Dinge wie Film- und Titelung, maschinelle Übersetzung oder die politischen Perspektiven des Dolmetschers. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass die Arbeit des Dolmetschers in diesen Momenten des Krieges immer wichtiger und notwendiger wird. Und aus diesem Grund ist eine Ausbildung erforderlich, die auf sehr umfassende Weise an verschiedenen Orten angeboten werden kann. Das ist eure Gelegenheit.
Guten Morgen, wir sind Elena Rocha und Elena Kapell und heute sind wir bei Radio Wunderbar, um über Weihnachten zu sprechen, eines der am meisten gefeierten Feste der Menschen und für viele sehr magisch, vor allem für Kinder.
Natürlich ist es da, Elena. Weihnachten ist eine sehr schönste Zeit. Es ist schon komisch, dass jedes Land seine eigenen Traditionen und Bräuche hat, die sich von denen der anderen unterscheiden. Weihnachten ist da keine Ausnahme.
Das ist so wahr. Letztes Jahr warst du als Erasmus-Student in München. Wie hast du dort die Weihnachten erlebt?
Das war eine schwierige Zeit, denn durch Covid-19 wurden die Weihnachtsmärkte abgesagt, die in der Weihnachtszeit ein beliebtes Sauftzugziel in München sind.
Oh, wie schade. Soweit ich weiß, sind Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland sehr bekannt und es gibt sie überall. Ein Freund von mir lebt in München und schickt mir jedes Jahr Fotos.
Was für ein Glück Sie haben. Es muss eine sehr schöne Erfahrung sein, in München zu leben. Erzählen doch ein wenig über die Weihnachtsmärkte in Deutschland.
Weihnachten ist für die Deutschen eines der wichtigsten Feste des Jahres, an dem die ganze Familie zusammenkommt. Die Vorweihnachtszeit beginnt vier Wochen vor dem Heiligen Abend mit dem ersten Advent, dem ersten Sonntag im Dezember. Die Wohnung wird weihnachtlich mit Tannenzweigen, Weihnachtsschmücken und Kerzen dekoriert. Auf dem Tisch wird der Adventskranz, ein Kranz aus Tannenzweigen, mit vier Kerzen ausgeteilt. Jeden Adventssonntag wird dann eine neue Kerze angezündet.
Das stimmt. Ich habe in Deutschland sehr viele Weihnachtstraditionen kennengelernt, die ich auch in Spanien pflegen möchte. Die deutsche Weihnachtsstimmung ist einzigartig. Die Weihnachtsmärkte müssen wunderschön sein. Ich bereue immer noch, dass ich sie nicht gesehen habe. Vielleicht kann ich bald noch einmal in der Weihnachtszeit in Deutschland sein.
Auch die traditionellen Weihnachtsmärkte öffnen mit der Adventszeit ihre Tore. An den zahlreichen festlich geschmückten Ständen werden Christbaumschmuck, Kerzen, Glühwein und allerlei andere Weihnachtsspezialitäten angeboten. Weihnachts- oder Christkindsmärkte gibt es seit dem 14. Jahrhundert. Um ihre Waren auch vor Weihnachten verkauft sehen zu können, kamen ein Handwerker und Zuckerwerker auf die Idee, auf den Marktplätzen Stände mit ihren Waren zu richten. Diese Brauch verbreitete sich schnell und um mehr Marktbesucher anzulocken, wurden gerüstete Mandeln, Kastanien und Nüsse geboten.
Meine deutschen Freunde haben mir erzählt, dass auf Flohmärkten viele Leute essen, genau wie auf Weihnachtsmärkten. Oft gibt es auf Weihnachtsmärkten sogar Bratwürste und dazu trinken sie Glühwein. Darüber hinaus wurde mir gesagt, dass ein Klassiker des weihnachtlichen Kunsthandwerks das Rauchenmännchen ist. Man kann also auf dem Weihnachtsmarkt aus Schmuck für den Weihnachtsbaum kaufen, zum Beispiel Christbaumkugeln. Obwohl ich nicht auf die Flohmärkte gehen konnte, hatte ich die Möglichkeit, Süßigkeiten wie Lebkuchen und gebrannte Mandeln zu probieren. In der Weihnachtszeit essen viele Menschen aus Nüsse. Auf den Märkten gibt es deshalb auch Nussknacker zu kaufen. Ich erinnere mich, dass viele Menschen aus die kleinen Schneekugeln lieben, in denen man eine kleine Schneelandschaft sehen kann.
Du hast recht. Wie ich sehe, erinnerst du dich an viele Weihnachtstraditionen aus Deutschland. Es müsse schön gewesen sein. Ich habe vom Nikolaustag gehört. Kannst du mir sagen, was es damit auf sich hat?
Ja, klar. Die Weihnachtszeit bietet den Kindern viel Aufregendes. Am Abend des 5. Dezember stellen die Kinder ihre frisch geputzten Stiefel von der Tür oder von der Kamin und warten darauf, dass der heilige Nikolaus in der Nacht die Stiefel mit Süßigkeiten und Früchten füllt. In einigen Gegenden wird der Nikolaus noch von Knecht Rupert begleiten, der mit seiner Rute 80 Kinder bestreift. Aus Schokoladen-Nikoläuse werden verschenkt.
Ich finde es sehr schön und aufregend, die Illusion der Kinder zu sehen und auch von seinen Freunden eine Schokoladen-Nikolaus-Figur geschenkt zu bekommen, muss etwas sehr Schönes sein. Wie du weißt, war ich in München und obwohl ich zur Weihnachtszeit noch dort war, weiß ich von einem Freund, dass die Deutschen eine Menge weihnachtliche Illusionen mit allen möglichen Details verbreiten. Zum Beispiel die Adventskerzen.
Ja, das ist ein weiteres Detail, das ich sehr schätze. Ich habe jeden Adventssonntag eine Kerze angezündet, also insgesamt 4. So haben Sie die Zeit bis Weihnachten gezählt.
Das wollte ich schon immer mal machen, aber dann vergesse ich immer, die Kerzen zu kaufen. Es ist sehr schön, wie in Deutschland an jedem Sonntag im Advent eine Kerze angezündet wird. Die Kinder bekommen einen Adventskalender, an dem sich 24 Türen oder kleine Schachen befinden. Jeden Tag bei Weihnachten dürfen die Kinder ein Türchen oder Schachen öffnen. Inzwischen gibt es die Adventskalender auch in Spanien zu kaufen. Ihr habt sie bestimmt schon einmal gesehen. In der Adventszeit schreiben die Kinder außerdem ihren Wunschzettel für Weihnachten. Außerdem findet man sich an den Adventssonntagen häufig zusammen und warme Getränke, zum Beispiel Punsch, Tee, Kakao zu trinken, Kekse, Lebkuchen und Stollen zu essen, um den Kindern Weihnachtsgeschichten vorzulesen. Diese Frau gibt es seit Beginn des 20. Jahrhunderts.
Nun, deutsche Weihnachtssüßigkeiten sind köstlich. Ich habe einen Koffer voller Weihnachtssüßigkeiten mit nach Spanien gebracht, um sie mit meiner Familie zu teilen, und sie waren alle sehr glücklich. Dieses Jahr mochte ich einige dieser Süßigkeiten zu Hause zubereiten.
Was für eine Überraschung! Ich halte das für eine fantastische Idee. Wenn du das Rezept nachbackst, dann heb etwas für mich auf, damit ich es auch probieren kann.
Tja, das werde ich tun. Ich muss noch einmal auf die Adventskalender zurückkommen. Diese aus Deutschland stammende Idee hat sich auch in anderen Ländern verbreitet. Aber das Interessante ist, dass es in Deutschland beim Adventskalender nicht nur um Süßigkeiten gehen muss. Unternehmen stellen Kalender mit ihren Produkten. So hat die Rossmann-Kette einen Kalender erstellt, in dem jeden Tag ein anderes Produkt vorgestellt wurde. Wie zum Beispiel eine Shampoo-Probe, ein Nagellack, ein Gesichtsmaske und so weiter. So, einen Adventskalender würde ich gerne haben.
Nun wird auch in anderen Ländern diese Idee als Marketingstrategie genutzt.
Ich finde, das ist eine sehr originelle Geschenkidee. Übrigens, weißt du, wer in Deutschland Kinder beschenkt? Es ist nicht der Nikolaus und es sind auch nicht die Heiligen Drei König. Es ist das Jesuskind.
Ja, das Christkind, also das Jesuskind, wurde im 16. Jahrhundert von Martin Luther als Geschenke übrigens für die Kinder eingesetzt. Als Ersatz für den heiligen Nikolaus, der früher in der Nacht zum 6. Dezember die Geschenke überbrachte. Der Geburtstag des Jesuskindes sollte auch dann der Tag für die Weihnachtsgeschenke sein, da in der protestantischen Kirche die Anbetung von Heiligen verbunden ist. Doch wie man heute sieht, haben auch die Protestanten an der Tradition des Nikolausfestes festgehalten.
Diese historische Erklärung ist ja sehr interessant. Ich liebe es, über Weihnachten zu sprechen und noch mehr, wenn wir über Details sprechen, die, weil nicht jeder sie kennt, noch besonderer sind.
Ich stimme mir dir überein. Übrigens, ich kann nicht glauben, dass wir noch nicht über einige typischen Dinge an Weihnachten gesprochen haben. Wagners Lieder!
Das stimmt. Weihnachten ist nicht dasselbe ohne Weihnachtslieder, vor allem in Deutschland, wo diese Tradition tief verbündelt ist. Stille Nacht, Heilige Nacht ist das beliebteste und bekannteste Weihnachtslied auf der ganzen Welt. Ich kenne auch ein Lied namens O Tannenbaum, das ein schönes Lied mit einem netten Botschaft ist. In dem Lied heißt es, dass der Tannenbaum sowohl in guten Zeiten Sommer als auch in schweren Zeiten strengen Winter seine Blätter behält und angesichts der Schwierigkeiten nicht aufgibt. Und ein anderes Lied, das nicht nur typisch, sondern auch sehr schön ist, ist Leise rieselt der Schnee.
Stille Nacht, Heilige Nacht ist meiner Meinung nach das bekannteste Weihnachtslied der Welt. Plötzlich habe ich richtig Lust, mit meiner Familie vor dem Kamin zu sitzen und gemeinsam Weihnachtslieder zu singen.
Wie schnell die Zeit vergeht, war die Sonne der 24. Dezember.
Eine weitere Tradition, die wir mit Deutschland teilen, ist das Schmücken des Weihnachtsbaums. Wusstest du, dass der Weihnachtsbaum in Deutschland früher mit Äpfeln, Nüssen und anderen natürlichen Dekorationen geschmückt wurde? Deshalb ist es typisch, so Weihnachtsnüsse zu verschenken, genauso wie es typisch ist, wie Süßigkeiten zu verschenken.
Interessant. Das mit den Nüssen wüsste ich gar nicht. Was ich über Weihnachtsbäume weiß, ist, dass viele Bäume nicht künstlich sind und in manchen Regionen aufgewehrt und dann im Osterfeuer verbrannt werden.
Und wusstest du, dass, obwohl normalerweise ein gefällter Baum aufgestellt wird, es auch Familien gibt, die einen Baum mit Wurzeln kaufen und ihn nach Weihnachten in den Garten pflanzen, damit er im nächsten Jahr wieder verwendet werden kann?
Ich glaube, diese Idee ist definitiv meine Lieblingsidee. Wenn ich später einen großen Garten habe, werde ich auch meine Weihnachtsbäume einpflanzen.
Wenn ich das in Zukunft auch machen kann, dann werde ich das auch tun.
Ich habe mich sehr gerne mit dir über Weihnachten in Deutschland unterhalten. Es war etwas ganz Besonderes.
Ja, das finde ich auch. Und ich hoffe, dass es euch allen genauso viel Spaß gemacht hat wie uns heute. Wir verabschieden uns jetzt von den Hörern von Radio Wunderbar. Es war mit uns vergnügen.
Bis bald.
Bis bald.
So, das war für heute.
Oh mein Gott!
Hat es euch gefallen? Dann kommt und hört uns jeden letzten Donnerstag des Monats bei Radio La Vida, Radio Wunderbar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Os ha gustado? Entonces escuchadnos cada último jueves del mes en Radio La Vida, Radio Wunderbar. Adiós, chus.
Ich kenne nicht deinen Namen, ich weiß nicht, wer du bist, doch ich weiß, dass seit ich dir begegne, das Leben schöner ist. Ich kenne dein Woher nicht, ich weiß nicht dein Wohin, doch ich weiß, dass seit du mir begegnet, ich guter Laune bin und ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir, ich sage Hallo. Wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir.